Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bock. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Götz?
Sascha! Hallihallo!
Hallo!
Ja, Folge 8 steht ins Haus. Wir nehmen uns heute die Unternehmenspflichten vor. Wobei die Unternehmenspflichten ist gar nicht der richtige Begriff, sondern wir beschränken uns mal auf 3, 4 Aspekte, die wir uns rausgesucht haben. Ist ja eine unglaubliche Fülle. Ich habe es gerade mal nochmal nachgeguckt. In dem Fachbuch von mir habe ich das mit dem Frank Fassbender zusammen, haben wir uns committed, 16 Unternehmenspflichten zu identifizieren. Da sind natürlich Überschneidungen drin.
Stunden.
Ja, eben.
Stunden. Wir kämen ja mit einer Stunde, 2 Stunden gar nicht zurecht.
Genau. Deshalb haben wir gleich hier den Cut gemacht und haben gesagt, nein, wir reden nicht über die Unternehmenspflichten, sondern wir reden über ausgewählte Unternehmenspflichten. Was haben wir vor, Sascha?
Ja, wir fangen mal mit dem Einfachsten an oder mit dem vermeintlich Einfachsten. Wir reden über die Unternehmenskarte oder Unternehmenskarten. Warum? Weil aus meiner Praxis heraus da immer noch wahnsinnig viele Fehler gemacht werden. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir uns da mal mit beschäftigen. Als zweiten Punkt, dann geht es um die Dispositionspflicht. Da wollen wir mal so ein bisschen was drüber erzählen. Wir werden wahrscheinlich aber auch da nicht bis ins letzte Detail zeitlich kommen. Wir werden immer wieder mal in den nächsten Folgen auch noch darüber reden. Aber wir werden mal einen Teil darüber uns raussuchen. Und was haben wir noch? Das Thema Schulung und Befähigung nach Artikel 33 der Verordnung 165/2014.
Ja, genau, das ist unser Plan heute.
Wir werden aber so ein bisschen auf die Uhr gucken, dass wir nicht auf 3 Stunden kommen.
Ja, genau. Also es ist wie immer, wir sind es ja jetzt gewohnt, man kann immer noch tiefer und noch tiefer und noch einen Einzelaspekt und noch einen Sonderaspekt. Wir bemühen uns wie immer, es auch nachvollziehbar zu gestalten. Wir kriegen ja auch Feedback, da freuen wir uns ja drüber und das ist eben so eine Herausforderung von uns zwei, dass wir natürlich die Pflicht haben, hier auch strukturiert in die Themen reinzugehen, aber es soll eben auch noch eine gewisse Leichtigkeit haben. Mein Eindruck ist der, dass es uns dann halt noch nicht immer in dem Maße gelingt, dass es für euch, die das Ganze hier anhören, auch einfach ist zu folgen.
Aber das ist ja auch in der Weiterbildung, in den Weiterbildungsschulungen ist es genauso. Ne? Und was wir ja auch schon mal gesagt haben, also ich für mich denke jedes Mal drüber nach dieser Schulung, die ich dann durchgeführt habe, muss ich wirklich so tief reingehen. Mhm. Hat man ja auch die Tage schon mal drüber gesprochen. Ne?
Ja.
Aber ich komme Stand heute immer noch zu dem Entschluss, ja. Weil wenn wir es nicht machen, kommen wir nicht in dieses Verständnis, was wir benötigen.
Ja.
Deswegen müssen wir leider in diese Tiefe hineingehen. Es geht also nicht nur, so wie viele Fahrer oder Unternehmer es glauben, es geht nicht nur um Lenk- und Ruhezeiten.
Ja, schön wär's. Also die Bandbreite an Detailregulatorik ist einfach unglaublich. Und deshalb, wir starten jetzt mal rein. Also das Thema Unternehmenskarte. Mit diversen Mythen versehen, mit Unverständnis. Auch der Name führt ja schon mal, wie wir jetzt ja auch zuletzt, ich fange schon wieder mit den Privatfahrten an. Also da haben wir ja schon gesehen, auch diese Begrifflichkeit ist eigentlich nicht schön, weil sie suggeriert ja eben diesen Unternehmensbezug, der sich im Zweifel gar nicht aufrechterhalten lässt, weil wir ja auch Privatfahrten haben, die unter das Fahrpersonalrecht fallen. Und das ist ja genau unser Punkt, wo wir bei den Privatfahrten immer wieder drüber gestolpert sind. Und auch in anderen Rechtsbereichen tritt es immer wieder zutage. Also es ist halt so, entweder ich bin in einem Rechtsbereich von einer Vorschrift, von einem Gesetz, von einer Verordnung, was auch immer, in vollem Umfang betroffen oder ich bin eben nicht betroffen. Und das zeigt sich ja dann, dass bei den Privatfahrten das auch ein Problem ist, wenn die Leute eine Unternehmenskarte beantragen wollen, dass sie
Wir sollten vielleicht kurz einmal Ja, wir sollten vielleicht kurz einmal den Hinweis geben, wo die rechtliche Grundlage dafür ist. Weil die Leute sollen natürlich nicht glauben, dass wir das alles nur aus unserer, dass das unsere Meinung ist, sondern wir müssen immer gucken, wo steht denn etwas. Ja, so, und jetzt sind wir, was die Unternehmenskarte angeht, in der Fahrpersonalverordnung im Paragraph 9, da ist das geregelt. Es ist aber nicht schön geregelt, weil wir haben ja da schon wieder den Begriff des Unternehmers, wie du es ja schon gesagt hast.
Ja.
Das macht es natürlich wieder wahnsinnig schwer. Wer ist denn der Unternehmer?
Ja, und was ist überhaupt ein Unternehmen? Ich meine, das habe ich in meiner Vergangenheit bei der IHK immer wieder mitbekommen. Wir haben ja in ganz vielen verschiedenen Rechtsbereichen unterschiedliche Unternehmensbegriffe. Im Gewerberecht, im Steuerrecht, überall gibt es unterschiedliche Definitionen auch. Und hier, wer das jetzt nachlesen würde oder tut, der sieht gleich Punkt 1, Name, Anschrift und Sitz des Unternehmens ist eine Antragsvoraussetzung. Ja, ich bin freiberuflich tätig, ich habe kein Unternehmen, sondern ich habe halt im Finanzamt gesagt, ich mache hier als beratender Betriebswirt, bin ich hier tätig als Autor, als Lektor. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, unter den Rahmenbedingungen passt es wohl. Und ja, deshalb gibt es bei mir kein Unternehmen im engeren Sinne. Es gibt keine Sphärentrennung, sondern das ist alles eins. Ich als Privatperson und das, was ich hier in Anführungszeichen gewerblich mache, ist alles eins. Und ich hatte auch Riesenprobleme, als ich eine Unternehmenskarte beantragt habe, weil eben die Person hinterm Tresen direkt von mir eine Gewerbeanmeldung wollte. Und dann habe ich gesagt, das habe ich nicht, das gibt's bei mir nicht. Und war eine ewige Diskussion, musste dann nochmal extra ein Dokument hinschicken, aus dem hervorgeht, dass ich umsatzsteuerpflichtig bin und so weiter. Und nach langem Hin und Her mit der Zentrale in Degerloch oben von der DEKRA haben sie dann irgendwann sich bereit erklärt, mir eine Unternehmenskarte auszustellen.
Ja, und deutschlandweit gesehen ist es ja wieder völlig unterschiedlich. Genau. Was uns ja wieder zu unseren Wohnmobilen bringt. Also was ist, wenn der Wohnmobilfahrer einen digitalen Fahrtenschein in seinem Fahrzeug hat, braucht er eine Unternehmenskarte? Frage, bekommt er sie? Deutschlandweit gesehen, hatten wir schon darüber gesprochen, völlig unterschiedliche Meinung.
Genau. Und wir haben ja auch die Thematik, zum Teil ist dies übertragen worden als hoheitliche Aufgabe, so zum Beispiel bei mir in Baden-Württemberg, da macht TÜV oder DEKRA das ganze Thema mit den Fahrtenschreiberkarten. In anderen Bundesländern, ich glaube bei dir in Nordrhein-Westfalen, sind es die Regierungsbezirke.
Arbeitsschutz NRW.
Oder noch was anderes.
NRW.
Also, ja, Moloch.
Ja,
also
ja,
wir gehen zum.
Ja. Und dann fangen wir an den Antrag zu stellen. Also wenn wir jetzt mal den Schwenk hinbekommen und sagen, okay, ich benötige jetzt eine Unternehmenskarte. Und wir gehen mal weiter und sagen, okay, das mit dem Unternehmen oder haben wir das haben wir alles soweit geklärt. Wenn ich dann bei uns diese Antragstellung sehe, da fällt dir mal gar nichts mehr zu ein. Also es war mal unfassbar einfach für Unternehmen, eine Unternehmenskarte zu bestellen, zu beantragen. Die Bezahlung war unfassbar einfach. Ich konnte es überweisen, wie auch immer. Wenn ich das heute sehe, da brauchst du schon ein Studium für. Du musst ein Studium haben für die Antragstellung von der Unternehmenskarte. Unfassbar. Auch das Bezahlen. Also du benötigst aktuell, Stand heute, benötigst du eine Kreditkarte. Hast du keine Kreditkarte, kriegst du keine Unternehmenskarte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ob das da auch so ist. Also
ist schon einen Tacken her. Ich glaube, ich hatte eine Rechnung bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auch für die Fahrerkarte habe ich, glaube ich, eine Rechnung bekommen, die ich dann einfach bezahlt habe. Also ich kann es nicht mehr sagen, aber das ist
das
einfach.
Das war bis vor zwei Jahren, war das bei uns, glaube ich, genau so. Dadurch, dass ich ja deutschlandweit Transportunternehmen berate und als externer Dienstleister ja tätig bin, was die Analyse der Daten angeht und Fahrauswertung, rufen die mich natürlich ständig an und wir geben ihnen ja auch den Hinweis, pass auf, du brauchst eine neue Unternehmenskarte. Und jedes Mal geht es darum, ja, was ist denn das für ein Scheiß? Da fällt dir schon nichts mehr zu ein.
Ja, ist einfach schwierig.
Ja.
Okay, wir gehen wieder, wie ich es eingangs gesagt habe, wir versuchen es etwas strukturiert zu machen. Also, wenn wir betroffen sind vom Fahrpersonalrecht, wenn wir aufzeichnungspflichtige Fahrzeuge einsetzen, brauchen wir diese Unternehmenskarte. Warum brauchen wir die Unternehmenskarte? Was ist der eigentliche Sinn und Zweck davon? Und in einfachen Worten ausgedrückt ist es, dass ich mich anmelden kann an diesem Fahrtenschreiber. Was heißt anmelden am Ende des Tages? Ich erfülle letztlich auch datenschutzrechtliche Anforderungen. So ist meine Wahrnehmung, dass also ich nur als derjenige, der sich an dem Fahrtenschreiber angemeldet hat mit der Unternehmenskarte, diese Daten, die dort im Massenspeicher landen bei dem Fahrzeugeinsatz, dass nur ich die herunterladen kann. Das ist aus meiner Sicht der Hauptzweck der Unternehmenskarte.
Genau, im Grunde erstelle ich im Massenspeicher einen Ordner und in diesen Ordner fallen alle meine Daten meiner Mitarbeiter, meines Fahrpersonals fallen da hinein. Mhm. Und am Ende des Tages ist es eben so, dass kein anderer Unternehmer oder kein anderer Zugriff hat, außer Kontrollbehörden.
Genau. So. Und es ist auch nicht so, dass ich nur eine Unternehmenskarte beantragen kann, zum Beispiel im Zuge dessen, was du ja für die Unternehmen leistest, dass du die Daten, also die werden ja remote, over the air runtergeladen und da kennen das ja alle, die diesen Service nutzen, bei welchem Dienstleister auch immer, dass ich eben dann auch dem Dienstleister eine Unternehmenskarte zur Verfügung stellen muss. Weil dieser Remote-Download muss ich ja auch identifizieren gegenüber dem Fahrtenschreiber. Aber mit den Zweien, jetzt in dem Beispiel, ist es nicht getan. Ich kann viel, viel mehr Unternehmenskarten beschaffen. Es sind insgesamt, glaube ich, 62 Unternehmenskarten, die ich auf eine Unternehmensnummer sozusagen, also auf eine Chargennummer, wie nennt man das am besten, ausgestellt bekommen kann. Warum kann ich so viele Unternehmenskarten beschaffen? Das kann jetzt sein, ich habe ein Hauptstandort und verschiedene unselbstständige Niederlassungen als Unternehmen, von denen ich aus die Fahrzeuge einsetze. Dann habe ich vielleicht in diesen Niederlassungen Mitarbeitende, die dieses ganze Datenmanagement dort machen müssen, wenn jetzt jemand mit der Hand am Arm ausliest, mit einem Download-Key die Daten. Es kann aber auch sein, das ist ja auch ein Punkt, da haben wir vorhin im Vorgespräch uns schon mal kurz drüber ausgetauscht, wenn ich Mietfahrzeuge nutze, dann, also da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber eben kurz diesen Punkt ansprechen. Wenn ich da dann den Fahrer hinschicke, um dieses angemietete Fahrzeug abzuholen, dann muss der sich ja letztlich auch schon, bevor er überhaupt irgendwas anderes mit dem Fahrtenschreiber macht oder mit dem Fahrzeug, muss er sich ja mit dieser Unternehmenskarte anmelden, damit dann eben in der Folge alle Daten, die da erzeugt werden, mir als Unternehmen auch zugeordnet sind. Ja. Und eben, um ein Bußgeld zu vermeiden, weil das Nichtstecken der Unternehmenskarte bei einem Mietfahrzeug wird ja gleich gehandhabt, bußgeldseitig, wie wenn es mein eigenes Fahrzeug wäre und ich dort halt mich nicht angemeldet habe.
Ja.
Ja. Also das heißt, ich kann auch die Fahrer mit einer Unternehmenskarte ausstatten. Ja, da gucken mich dann, wenn ich das im Beratungsgespräch anspreche, da gucken mich die immer ganz komisch an und sagen, wieso sollte ich dem eine Unternehmenskarte geben? Ja, und dann kommen wir halt zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe.
Ja, ich habe das gehabt auch, fällt mir ein. Ich habe einen Kunden, den wir betreuen. Da war es irgendwann mal so, dass wir eine Verstoßauswertung erstellt haben und dann, die war so katastrophal, dass ich angerufen habe und habe gesagt, pass auf, wir müssen hier was machen. Auf einmal sagt der Ansprechpartner, das sind gar keine Fahrer von uns. Aha. Sag ich, wie sind keine Fahrer von euch? Wo kommen die denn weg? Ja. Keiner wusste das. Aha. Irgendwann sind wir drauf gekommen, dass es also bei denen so ist. Mein Kunde fährt die Fahrzeuge tagsüber. Aha. Über Nacht werden die Fahrzeuge vermietet an ein anderes Transportunternehmen. Und was haben sie nicht gemacht? Sie haben eben nicht den Wechsel mit den Unternehmenskarten durchgeführt. Ja. Heißt also, am Fahrtenschreiber war die Unternehmenskarte oder das Unternehmen angemeldet, meines Kunden. Aha. Und der andere Transportunternehmer ist eben auch auf dieser Unternehmenskarte gefahren. Ja. So. Dann war die Frage, ja, was müssen wir da machen? Und dann sage ich, ja, ist ja ganz einfach. Also im Grunde muss euer Fahrer eine Unternehmenskarte haben von euch. Er muss also abends quasi euer Unternehmen abmelden. Heißt also den Ordner schließen. Der Fahrer des anderen Transportunternehmens muss auch eine Unternehmenskarte haben und muss deren Unternehmen anmelden. Und am Ende des Tages, am Ende seines Arbeitstages, das Unternehmen wieder abmelden. Nicht auslesen, aber abmelden. Ja. Und dann geht das jeden Tag so weiter.
Genau, habe ich auch gehabt den Fall mit einem Gerüstbauunternehmen, die dann Subunternehmer eingesetzt hatten, die dann die Fahrzeuge des ja, nach außen hin auftretenden Gerüstbauunternehmens geführt haben. Also genau die Situation, die du beschrieben hast. Ja, und da haben wir jetzt auch die Situation, dass da halt ein Haufen Unternehmenskarten im Umlauf sind, damit dann jeder genau dieses An- und Abmelden jeden Morgen, jeden Abend, weil man weiß auch nicht, wer am nächsten Tag mit welchem Fahrzeug fährt. Im Zweifel, das heißt, das gehört sozusagen wie das Thema Fahrerkarte eingeben und Fahrerkarte entnehmen und dann die ganzen Sachen da machen mit Nachträge und Landeingabe und so weiter. So gehört es dort jetzt auch zur geübten Praxis der Fahrer, dass sie sich halt auch erstmal anmelden als Unternehmen und dann am Abend wieder abmelden.
Ja, wir haben ein datenschutzrechtliches Problem in dem Fall. Ja, ich habe auf einmal Daten, die ich gar nicht sehen darf. Wir haben ein Problem gegenüber einer möglichen Betriebskontrolle, ne? Wenn die Behörde sagt, schick uns mal Daten und auf einmal kommen da ganz fremde Daten, weil ich diese Fahrerdaten gar nicht auf der Liste finde, auf meiner Mitarbeiterliste, auf meiner Fahrerliste, die ich auch einzureichen habe. Ja. Ne, wir haben ganz viele Fragezeichen am Ende. Ne? Wo kommt denn der Fahrer auf einmal weg? Schwarzarbeit?
Genau.
Kann ja die Frage sein am Ende.
Ja, ja, man kommt also da im Zweifel erstmal in Teufelsküche. Man findet dann natürlich schnell wieder den Ausgang. Aber es, ja, solche Fragen kommen dann erstmal auf und alle sind erstaunt, was da los ist. Ja, also es ist wichtig, dieses Thema zu berücksichtigen. Das heißt, wenn ich ein jungfräuliches Fahrzeug kriege, das ich jetzt neu bekomme, oder ich habe, wie gesagt, eins angemietet, auch das Thema Fahrtenschreibertausch, was ja jetzt passiert ist und was ja in Zukunft auch noch stattfinden wird. Wir haben ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge über diese Absenkung auf 2,5 Tonnen gesprochen. Das heißt, da kann es ja auch sein, dass jetzt Unternehmen so ein Sprinterfahrzeug haben in der Fahrzeugklasse. Da ist jetzt schon ein Fahrtenschreiber drin, meinetwegen, was weiß ich, ein VDO 3.0. Die wollen jetzt dann grenzüberschreitend das Fahrzeug weiterhin nutzen und müssen dann ja auch updaten auf den neuesten Fahrtenschreiber. Und das sind also, wir haben verschiedene Ereignisse, wo ich eben dran denken muss, hey, hier Massenspeicher auch auslesen. Ja, das ist ja auch ein Punkt. Wenn wir das Mietfahrzeug dann zurückbringen, müssen wir ja im Endeffekt auf dem Hof des Verleihers, des Vermieters noch den Massenspeicher auslesen. Das ist auch eine Herausforderung für viele Unternehmen. Und gerade, was ich zuletzt angesprochen hatte, im Zuge Fahrtenschreibertausch, eben immer dran denken, mit der Unternehmenskarte anrücken. Ja, da muss man jetzt, also da wird einem keiner einen Strick draus drehen, wenn man jetzt das Fahrzeug abholt beim Händler und 5 Kilometer zum Unternehmensstandort fährt und dann vielleicht erst da die Fahrerkarte dann die Unternehmenskarte steckt, aber es ist ja immer halt ein
Anlass für Diskussion. Ja, aber wir müssen schon hergehen und sagen, was will der Gesetzgeber? Und der Gesetzgeber,
genau, da gibt es so kein Vertun an der
was
Stelle.
Am Ende irgendjemand, wie der es wahrnimmt, ist eine ganz andere Geschichte. Zu dem Fall fällt mir gerade wieder ein, also das mit den Unternehmenskarten ist, ich sage mal, im reinen Transportunternehmen nicht das große Problem. Wir haben diese Probleme vermehrt, oder ich stelle es fest, bei Unternehmen, wo quasi das Fahren nicht die Haupttätigkeit ist. Gerade ich habe Kunden gehabt, ich glaube im letzten Jahr war es oder im vorletzten Jahr, ist auch egal, die stellen Stühle her und waren jetzt der Meinung, sie müssten sich einen LKW kaufen, damit sie ihre Waren quasi selber ausliefern können. So, kaufen sich ein Fahrzeug, stellen einen Fahrer ein, so, der fährt durch die Gegend und irgendwann klingelt bei mir das Telefon, ja, es wäre wohl so gewesen, der Fahrer wäre in Norddeutschland in eine Kontrolle gekommen und die Polizei hätte festgestellt, dass das Unternehmen nicht angemeldet sei am Fahrtenschreiber und seit einem Jahr auch kein Download durchgeführt wäre. Wie gesagt, es ist häufig bei Unternehmen, wo das Fahren nicht die Haupttätigkeit ist. Die sind in diesem Thema völlig überfordert. Dann sagt die Chefin zu mir, ja, aber das hätte doch der Fahrer sagen müssen, der geht doch zur Weiterbildung. Ja, aber warum soll der Fahrer das sagen? Also sie versuchte, dieses Thema komplett von sich wegzuschieben, nachdem ich ihr gesagt habe, warum soll der Fahrer es sagen, sagt sie, ja, aber dann hättest du mir doch die Werkstatt sagen müssen. Ja, aber was macht denn eine Werkstatt? Das ist doch nicht der Aufgabenbereich der Werkstatt. Natürlich können die das machen, aber es ist doch nicht deren Aufgabenbereich.
Ja.
Sie sind die Unternehmerin oder Sie sind der Unternehmer und das ist Ihre Aufgabenpflicht.
Genau.
Ja. Dann haben wir das alles ganz gut in den Griff gekriegt. Bußgeldtechnisch, ich weiß gar nicht, was draus geworden ist. Müsste ich mal wieder nachfragen.
Ja, es passieren halt auch in anderen Kontexten Fehler. Also gerade bei den kleineren Unternehmen oder wenn halt, es gibt ja auch größere Unternehmen, wo tatsächlich noch mit der Hand am Arm der Massenspeicher ausgelesen wird mit einem Download-Key. Und was ich da auch immer wieder erlebe, ist, dass dann muss ich mich ja mit der Unternehmenskarte authentifizieren. Nehme die Unternehmenskarte dann, wenn ich den Download gemacht habe, wieder raus. Und da fragt mich ja der Fahrtenschreiber auch, ob ich das Unternehmen abmelden möchte oder angemeldet bleiben will. Ja, und wenn man da nicht genau hinschaut, was da gerade angezeigt wird, sondern einfach, wie ja so oft, einfach immer auf OK drauf drückt, ja, dann passiert es manchmal auch schnell, dass das Unternehmen abgemeldet wird. Ja, und dann wundert man sich auch, wir haben doch das gemacht und das war doch alles immer in Ordnung und plötzlich ist man abgemeldet.
Also meiner Meinung nach ist ja der Download mit dem Download-Key ist für mein persönliches Verständnis ja Steinzeit. Heute sollte man schon dazu hingehen, diesen Remote-Download, ein System da zu verbauen. Aber trotz alledem, in manchen Fällen brauche ich eben den Download-Key. Komme ich gar nicht drum rum, aber auch dann haben wir...
Ja, gerade die Mietfahrzeuge halt zum Beispiel. Also
ja,
wenn
zum
ich
Beispiel.
Ein Unternehmen bin, das halt regelmäßig oder unregelmäßig auf das Thema angewiesen ist, dann kann ich da ja, da habe ich keinen Remote-Download und das bietet mir auch keinen Vermieter an. Das ist
Leasingfahrzeuge auch oft so, ne? Die Leasingfirmen wollen nicht, dass irgendein System da verbaut wird. Das ist natürlich alles möglich. Was habe ich denn jetzt erst wieder gehabt? Oder auch in der Vergangenheit sehr häufig, wenn ich das erste Mal die Daten herunterlade vom Massenspeicher, dann ist es ja so, dass dieser Download-Key 365 Tage zurückgeht. Kann bedeuten, und in der Vergangenheit war es extrem, konnte so ein Download eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauern. In der Vergangenheit. Heute geht das alles ein bisschen schneller. So, und dann war es so, dass die Person, die dabei gesessen hat, die war ein bisschen ungeduldig und denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das so lange dauert und zieht während des Downloads den Download-Key raus. haben wir natürlich ein
ganz
Problem.
Ganz schlechte Entscheidung.
Haben wir ein Problem und zwar das Problem liegt dann beim nächsten Mal des Downloads. Gut.
Noch
bei der Beantragung. Ich würde gerade noch einmal gerade zurück, weil wir auch jetzt über den Remote-Download gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen hatten. Ich empfehle meinen Kunden immer, die hauptsächlich mit dem Remote-Download arbeiten, zwei Unternehmenskarten zu beantragen. Warum? Ich glaube, du hast es schon gesagt.
Ich habe
also
schon gesagt, genau.
Eine Unternehmenskarte muss ja in dem System stecken.
Ja.
Und ich sage, eine Unternehmenskarte sollte immer bei euch im Betrieb sein, falls mal irgendetwas ist, dass wir sehr kurzfristig irgendwas machen müssen mit der Unternehmenskarte. Das nochmal als Hinweis.
Ja, also wir versuchen wieder die Struktur aufzugreifen. Also wie gesagt, wir haben den Paragraph 9 in der Fahrpersonalverordnung. Da sind die Grundzüge geregelt zu dem Thema Fahrunternehmenskarte, was jetzt die deutsche Umsetzung anbelangt. Was wir auch noch haben, wir hatten ja in den vorigen Folgen schon öfters referenziert auf diese Hinweise zu den Sozialvorschriften. Also diese PDF-Dokumente, die Verwaltungspraxis zum Ausdruck bringen, die haben wir ja auch immer mal wieder verlinkt gehabt. Das machen wir heute auch wieder. Und das Besondere ist, dass es im Fahrpersonalrecht zwei solche Dokumente gibt. Nämlich eines ist überschrieben mit dem Untertitel Rechtsvorschriften. Und das andere Dokument ist überschrieben mit dem Untertitel Fahrtenschreiberkarten. Also da gibt's wie gesagt, ein extra PDF-Dokument beim BALM nur zu den ganzen Fragestellungen rund um die Fahrtenschreiberkarten. Da wird also die Fahrerkarte, die Unternehmenskarte, die Kontrollkarte etc. wird alles dort behandelt. Und ja, das solltet ihr euch im Zweifel auch anschauen, wenn ihr mit dem Thema konfrontiert sind. Das ist der Abschnitt 1.4 in diesem Dokument. Da sind, wie gesagt, die Grundsätze nochmal beschrieben, auch die Punkte, die wir schon angesprochen hatten, mit den bis zu 62 Unternehmenskarten pro Nummernserie. Sind aber auch ein paar andere Punkte drin, die doch auch immer wieder mal auftreten. Mir ist das auch vor, wie lange ist es her? Schauen wir mal, 3, 4 Monate, irgendwann im Sommer war das. Ja, das Unternehmen zieht um. Also verlagert seinen Betriebssitz in eine andere Straße, in eine andere Stadt. Und da findet man zum Beispiel in diesen Anwendungshinweisen auch eine Aussage dazu, weil es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, dass in so einem Fall auch die Unternehmenskarte erneuert werden muss, müssen wir das nicht machen. Ja, steht da zum Beispiel drin. Also das Dokument ist für solche Einzelfallthemen durchaus geeignet, dass man da drin was findet. Natürlich nicht zu jeder exotischen Einzelfallkonstellation, aber zum Beispiel zu dem Punkt steht da was drin.
Ja. Ja, Gültigkeit.
Genau, Gültigkeit ist so ein Thema. Bitte, Sascha.
Ja, Gültigkeit 5 Jahre, Antrag auf Erneuerung frühestens 6 Monate vor Ablauf.
Mhm.
Auch da in der Vergangenheit immer wieder Fehler, die gemacht worden sind. Unternehmen haben dann, man konnte damals wählen, neue Karten oder sie haben den Haken dann gesetzt bei neue Karte beantragen. Mhm. Führte dann dazu, dass dann die Unternehmenskartennummer nicht mehr passte.
Ja.
Und sobald dann diese neue Unternehmenskarte gesteckt worden ist, hat quasi der Massenspeicher den ersten Ordner zugemacht, weil gesagt worden ist, okay, hier greift ein anderes Unternehmen drauf zu. Das haben wir sehr, sehr häufig gehabt in der Vergangenheit. Deswegen bitte darauf achten. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie bei jedem Einzelnen die Antragstellung aussieht. Bitte eine Folgekarte beantragen.
Mhm. Ja,
ein wichtiger Hinweis.
Steckt da jetzt ja nicht so super tief drin, aber was ich auch schon mitbekommen habe, wenn ich jetzt 2 Unternehmenskarten habe, die beide noch gültig sind, aber die eine ist neuer, in Anführungszeichen, dass dann das Gleiche passieren kann, was du gerade beschrieben hast, selbst wenn es die gleiche Nummernserie ist. Also das läuft ja bei der Unternehmenskarte genauso wie bei der Fahrerkarte, die ihre Fahrerkarte schon, die seit, keine Ahnung, 15, 20 Jahren eine Fahrerkarte haben, die können das ja beobachten. Da ist ja die an sich die Fahrerkartennummer, der vordere Teil, bleibt ja gleich und hinten gibt es dann so einen Index, der hochzählt. Ich glaube, am Anfang ist tatsächlich 00 oder 01 und dann geht es halt 02, 03, 04 und so weiter. Und ja, also da muss man auch vorsichtig sein und das ist ein guter Hinweis von dir, beim Antrag zu gucken, dass man die Folgekarte beantragt. Und auch.
Ja, weil ich nachher nicht mehr darauf zugreifen kann. Also die einzige Möglichkeit, die wir da noch hatten, was aber eigentlich nicht zulässig ist, dass man sagt, man fährt zu seiner Werkstatt des Vertrauens und es wäre denkbar dann oder es wäre dann eben möglich, technisch möglich, das über die Werkstattkarte durchzuführen, was aber rechtlich nicht zulässig ist. Nicht vorgesehen, auch rechtlich nicht zulässig. Also es kann sein, dass der Werkstattmitarbeiter sagt, nein, das darf ich nicht. Und dann habe ich ein Problem mit meinen Daten, weil ich ja nicht mehr drauf zugreifen kann.
Ja. Genau, und bitte auch diese 6-Monate-Thematik mit der Antragstellung, das betrifft ja auch die Fahrerkarte, das betrifft auch die Fahrerlaubnisverlängerung, also Führerscheinklassen. Denkt da einfach dran, immer den frühestmöglichen Termin auch zu nutzen. Man weiß nicht, was einem noch dazwischen kommt und deshalb bitte immer frühzeitig das beantragen. Dann hat man das, dann ist man auf der sicheren Seite. Und was ja auch noch angesprochen wird in den Anwendungshinweisen, ist die gleiche Situation, die uns ja auch bei der Fahrerkarte passieren kann. Das heißt, die Unternehmenskarte kann kaputt sein, wie auch immer es dazu kam. Sie kann verloren werden, sie kann gestohlen werden etc. Und die Regelungen sind letztlich analog wie bei der Fahrerkarte auch. Also ich muss halt, wenn das Ding defekt ist, eine Fehlfunktion hat, beschädigt ist, muss ich mich wieder an die kartenausgebende Stelle, hier heißt es in den Anwendungshinweisen die antragsbearbeitende Stelle, zurückgeben. Das heißt, dann muss ich ja gucken, wo habe ich das Ding her, gehe dort wieder hin, sofern es das noch gibt. Dann hinterlege ich dort halt, dass ich das Gefühl habe, dass mit der Unternehmenskarte was nicht in Ordnung ist. Anders im Fall von Diebstahl. Da muss ich zur Polizei und eine Diebstahlanzeige erbringen. Und beim Verlust, also wenn ich sage, ich habe sie verloren, dann muss ich ja, denke ich, auch an Eidesstatt versichern gegenüber der ausgebenden Stelle, dass ich sie verloren habe und kriege dann eben diese berühmt-berüchtigte Ersatzkarte, deren Gültigkeit ja so ist, dass halt das ursprüngliche Ablaufdatum, also ich habe jetzt eine Unternehmenskarte, die ist noch 3 Jahre gültig, dann setze ich mich da schräg drauf, dann ist das Ding defekt, dann ist halt diese Ersatzkarte auch nur noch 3 Jahre gültig. Oder?
Ja. Da gibt es noch irgendwie einen Zahlenwert.
Ja.
Okay.
Also hier steht sogar drin, ich habe es gerade gefunden, das Gültigkeitsende der zu ersetzenden Unternehmenskarte entspricht dem Gültigkeitsende der vorherigen Unternehmenskarte, wenn die Restlaufzeit mehr als 185 Kalendertage beträgt. Heißt ins Deutsche übersetzt, wenn ihr jetzt 3 Monate vor Ablauf der Unternehmenskarte so einen Defekt habt, dann müsste im Endeffekt die Ersatzkarte eine 5-jährige Gültigkeit haben wieder.
Ja, eins fällt mir noch ein, gerade, was ich auch sehr häufig habe, Download mit dem Download-Key. Dann bekomme ich auf einmal so einen ganz komischen, ja, ich hätte fast gesagt Datensatz, aber es ist ja gar kein Datensatz. Unternehmenskarten müssen nicht ausgelesen werden. Also,
Hä? Wie will man das
ja,
auslesen?
immer wieder. Also, ja, also dann hast du wirklich Unternehmen, die arbeiten mit einem Download-Key. So, ich habe, weiß nicht, sind vielleicht 2 oder 3 Unternehmen, bei denen das noch so ist.
Okay.
So, und bei denen ist es so, die lesen also alles aus und schicken mir die Daten per Mail oder wie auch immer. So, und auf einmal sehe ich, dass der Spezialist in dem Unternehmen auch die Unternehmenskarte in den Download-Key gesteckt hat. Aber es ist ja gar nichts drauf. Die Unternehmenskarte ist ja im Grunde nichts anderes als ein Schlüssel.
Ja.
Und mit diesem Schlüssel komme ich an meine Daten, die auf dem Massenspeicher des Fahrtenschreibers liegen. Mehr nicht. Ich öffne den Ordner, ich schließe den Ordner. Fertig. Ne? Also
Ganz genau.
Unternehmenskarten werden nicht ausgelesen, es ist gar nichts da drauf. Also,
Genau. Ich
es ist
denke,
nur
wir
ein Schlüssel.
können zum Abschluss kommen bei dem Thema. Ich denke, wir haben jetzt
Ja.
mal alle Basics berichtet. Was noch mal kurz als Zirkelschluss zum Anfang, wo wir es mit den Privatfahrten hatten. Also, wenn ihr Diskussionen habt mit dieser Person auf der kartenausgebenden Stelle, dann nehmt halt im Zweifel diese Anwendungshinweise mit als Ausdruck oder auf dem Handy oder wie auch immer. Weil da gibt es eben in diesem Abschnitt 1.4, da gibt es ja immer noch eine rechte Spalte, wo noch so ein paar Erläuterungen drin sind. Und dort heißt es dann unter Hinweis Doppelpunkt, Unternehmenskarten können auch durch Einzelunternehmen und natürliche Personen beantragt werden. Und dann ist natürlich die Herausforderung, das hängt dann davon ab, mit wem man es da zu tun hat, der Person hinterm Tresen zu erklären, was ist eine natürliche Person. Von mir aus geht man dann auf Wikipedia und guckt mal, was da drin steht zu dem Thema. Aber eine natürliche Person ist ein Mensch. Also jeder Mensch darf eine Unternehmenskarte beantragen. Fragt jetzt nicht, muss er 18 sein? Das weiß ich nicht, das Mama sollte halt geschäftsfähig sein. Aber dort ist der Hinweis gegeben, dass es auch wenn man nur das Gesetz liest, also das, was in der 165.14 drinsteht, und wir haben uns jetzt ja bezogen auf Paragraph 9 Fahrpersonalverordnung, wenn man nur das liest, kann man natürlich den Eindruck erlangen, dass es sich tatsächlich um eine Karte handelt, die nur ein Unternehmen bekommen kann. Aber wie wir ja schon mehrfach festgestellt haben, da auch sehr, sehr viele Privatfahrten, nämlich alle im Bereich Güterbeförderung über 7,5 Tonnen, zulässige Höchstmasse letztlich aufzeichnungspflichtig sind, Klammer auf, soweit keine andere Ausnahme greift, Klammer zu, muss auch eine stinknormale Privatperson die Möglichkeit haben, eine Unternehmenskarte zu beantragen und zu erhalten. So.
Ja, okay.
Schön.
Sollten noch Fragen sein,
Ja,
einfach uns
immer.
anschreiben, ne? Und
kontakt@tachocast.de. Ja.
okay. So, dann kommen wir zu unserem zweiten Teil. Da geht es um die Dispositionspflicht haben wir gesagt, darüber wollen wir reden.
Genau.
Auch hier gibt's ja wieder mehrere rechtliche Grundlagen, an die man sich halten muss, wo also darauf verwiesen wird oder worauf hingewiesen wird. Zum einen haben wir die Verordnung 561/2006. Im Artikel 10 steht etwas. Dann gibt es dazu passende Leitlinie. Das ist die Leitlinie 1.
Ja.
Wir haben in der Fahrpersonalverordnung, dem Paragraph 20a Absatz 2, Absatz 3, auch da findet man wieder irgendetwas zu dieser Dispositionspflicht.
Nur mal erst zum Einstieg sozusagen, worum geht's hier? Also wir haben ja immer wieder Fragen, die aufkommen. Wir brauchen ja letztlich einen Herr des Verfahrens, eine Herrin des Verfahrens, um auch alle Geschlechter und die diversen nenne ich jetzt auch, hier zu repräsentieren. Also irgendjemand hat den Hut auf bei diesem Fahrzeugeinsatz. Und nur um ein Beispiel dazu zu bringen, es ist jetzt ein Feiertag. Also der Fahrer hört auf am Nachmittag des einen Tages, dann geht er nach Hause und dann ist ein Feiertag und dann kommt er am nächsten Tag zurück. So, und dann hat er meinetwegen 40 Stunden Ruhezeit gehabt. Dann stellt sich ganz neutral mal die Frage, was war jetzt das? War das eine verlängerte Tagesruhezeit, die halt mindestens 11 Stunden dauern muss oder bei einer Reduzierung mindestens 9 etc.? Oder hat der Fahrer jetzt hier eine reduzierte Wochenruhezeit eingelegt? Wer entscheidet das? Und da gibt es am Ende des Tages immer nur eine Antwort drauf, nämlich der Unternehmer / das Unternehmen. Also irgendjemand hat den Fahrzeugeinsatz zu verantworten und darum geht es jetzt im Endeffekt, dass hier diese Person in Anführungszeichen benannt wird, ja, die natürliche Person oder die juristische Person, die die Hoheit über den Fahrzeugeinsatz hat und die hat eben gewisse Pflichten. Und da ist eine Kernpflicht diese Dispositionspflicht, also zu sagen, was passiert durch wen mit meinen Fahrzeugen. So.
Wobei wir es ja auch erweitern müssen, ne? Weil es ja auch in der entsprechenden rechtlichen Grundlage erweitert worden ist. Also es geht jetzt nicht nur um den Verkehrsunternehmer, sondern ich kann ja ganz andere Personen noch mit hinzuziehen, kommen aber auch gleich zu. Ne? Aber grundsätzlich geht es darum, dass quasi die Zeiten, die vorgegeben sind, eingehalten werden.
Genau, es geht einmal um den Fahrzeugeinsatz an sich und hier im konkreten Kontext geht es jetzt natürlich darum, du hast den Artikel 10 schon angesprochen in der 561/2006 und da steht ja eben letztlich glasklar drin, dass das Unternehmen die Arbeit der Fahrer organisiert und zwar nicht irgendwie, sondern genau so, dass die Bestimmungen rund um die Lenk- und Ruhezeiten und rund um den Fahrtenschreiber eingehalten werden können. Kurioserweise hat man es nach über 20 Jahren bald immer noch nicht hinbekommen, hier mal die richtigen Rechtsgrundlagen in dem Artikel 10 zu benennen beziehungsweise die zu aktualisieren. Also da ist immer noch eine Referenz auf die 3821 aus 1985 drin. Das habt ihr jetzt auch schon oft genug mitbekommen, dass wir uns über unsere verschiedenen Gesetzgeber hier beklagen, über die Qualität derer Arbeit. Und das ist mal wieder ein ganz kleines Beispiel dafür. Also der Unternehmer muss das so tun. In meinen Schulungen sage ich immer noch, mache ich immer noch eine Klammer auf und sage, er muss die Arbeit des Fahrers so organisieren, dass er die Vorschriften, Klammer auf, jederzeit, Klammer zu, einhalten kann. Weil was hier auch draus hervorschwingt und das sind auch gerade diese Leitlinie 1 macht es dann. Also ich muss konservativ planen. Ich muss auch das Verkehrsgeschehen zum Beispiel berücksichtigen. Ich muss
Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Ich muss damit rechnen, dass die Witterung umschlägt, dass es also extremst schlecht wird.
Genau.
Auch ne, das heißt also, der Disponent muss einen Puffer mit einplanen.
Genau. Oder ich habe solche Ereignisse, wie wir sie Lüdenscheid ist es ja, glaube ich, gell, da Richtung Dortmund von mir aus gesehen. Da ist ja diese Brückengeschichte, also jeder kennt es ja in seiner Region. Irgendwo hat man eine Großbaustelle, eine Dauerbaustelle, eine akut gesperrte Brücke, eine akut gesperrte was auch immer. Also wenn ich eben solche Ereignisse habe, die meine Disposition, meine Umsetzung der Disposition beeinflussen, dann muss ich das berücksichtigen.
Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla, Changes for a Better Future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Wobei es natürlich praktisch gesehen auch nicht ganz einfach ist, ne?
Nee,
Weil
überhaupt nicht.
was hat denn der Disponent für ein Problem? Der ist doch der Kunde. Der
Genau.
Kunde sagt: Pass auf, Kamerad, ich brauche die Ware und zwar bis zu dem Zeitpunkt. So, das juckt ihn doch gar nicht, ob der Fahrer sich an Lenk- und Ruhezeiten halten muss oder ob die Witterung scheiße ist. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Kunden, da ging das auch darum. Wir haben Verstöße festgestellt. Es gab mal irgendwie im Winter, da hat es von jetzt auf gleich unfassbar geschneit. Und dann sagt der Kunde, ja, da müsst ihr ordentliches Fahrpersonal einstellen. Also was ist das für eine Aussage?
Ja, man kann nichts dazu sagen, aber das ist ein
Können
ganz wichtiger
selber gerade
Punkt.
kaum rechts von links unterscheiden, aber dann sagen, ja, musst du ordentliches Fahrpersonal einstellen. Also,
Ja,
mein lieber
der
Mann.
Transportdienstleister ist ein Dienstleister, da ist der Kunde immer König, so nehmen das viele
Ja, und
Empfänger
Disponent
und
möchtest du auch nicht
Auftraggeber
sein.
wahr. Nein, man sitzt immer zwischen den Stühlen. Ich habe
Ja.
auch, was ich ja auch erlebe immer wieder, ist, dass man einen aktiven Vertrieb hat, die dann auch äußerst kundenorientiert sind. Und da hätte ich mir dann auch manchmal gewünscht, dass man denen mal klar macht, was eigentlich Lenk- und Ruhezeiten sind und dass das keine Spaßveranstaltung ist. Und deshalb sage ich ja zum Beispiel auch immer in meinen Schulungen, wo ich dieses Risikoeinstufungssystem anspreche, Verstoßvermeidung muss ein gemeinsames Ziel des Unternehmens sein. Das ist nicht nur das Ziel des Verkehrsleiters oder irgendeiner anderen Person, sondern alle im Unternehmen müssen zusammenwirken, um die Verstoßanzahl zu reduzieren oder halt in einem noch argumentierbaren Maß zu halten.
So, jetzt können wir aber wieder aufs Berufskraftfahrer-Koordinationsgesetz gehen, auf die Weiterbildung, ne, die Weiterbildungspflicht für Fahrer. Wir gehen an das letzte Glied der Kette
Ja,
und
es ist.
pumpen den voll bis oben hin, mit Gesetzestexten, mit Sachen, an die er sich halten muss. So, ich bemängel das so extremst, dass wir in ganz seltenen Fällen Disponenten da haben oder den Unternehmer. Wir brauchen die. Das ist ein, wie du schon sagst, das ist ein Zusammenschluss. Das kann nur funktionieren, wenn wir miteinander arbeiten. Dafür müssen wir aber auch denselben Kenntnisstand haben. Wie oft ruft mich ein Disponent an und sagt, du, dreimal die Woche 15 Stunden Arbeitszeit ist doch aber zulässig.
Ja,
Wo ich
klar.
jedes Mal sagen muss, also bis gestern Abend, wo ich Feierabend gemacht habe, war das nicht so. Ich weiß noch nicht, was über Nacht passiert ist. Ja, aber mindestens einmal die Woche.
Ja, 10 Stunden arbeiten und dann noch 10 Stunden lenken. So ist doch gesetzlich
Ja.
geregelt, oder nicht?
Ja, so, also das ist doch unfassbar.
Ja, also, wir haben diese.
Disponenten, nutzt diese Schulung, kommt her, auch wenn ihr mal Zeit investieren müsst. Ihr müsst nicht die anderen Schulungen machen, aber nutzt doch diese Weiterbildung, wenn es um dieses Thema geht, verdammt nochmal.
Ja, der nächste Punkt ist ja die übergeordnete Verantwortungsebene, die wir ja im Regelfall haben. Also ich sage jetzt Verkehrsleiter, Fuhrparkleiter, sonst was. Beim Verkehrsleiter ist ja auch so. Habe ich, glaube ich, auch schon in einer der vorigen Folgen angesprochen. Ich habe 1984 meine Fachkundeprüfung abgelegt und seitdem bin ich lebenslänglich fachlich geeignet. Das ist ein Witz auf Rädern.
Wobei dieses Thema, ich habe das ja auch gemacht, diese Prüfung abgelegt aufgrund einer Wette, dieses Thema ist ja gar nicht so groß in dieser Prüfung. Da geht es ja mehr um Kalkulation und so weiter und so
Ja, die
fort.
Bandbreite
Trotz
ist
alledem ist auch
riesengroß.
hier, es müsste eine Weiterbildungspflicht geben. Es kann doch nicht
Ja.
sein, dass ich irgendwann mal diese Prüfung abgelegt habe und das reicht. Das kann es doch nicht sein.
Ja.
Hauptsache, wir holen die Fahrer regelmäßig her. Auf einen heiligen Samstag, 7 Stunden. In ihrer Freizeit. Das ist wichtig.
Also wir driften ein bisschen ab schon in unseren dritten Punkt
Ja,
eigentlich.
macht
Da
nichts.
wollen wir extra nochmal Schulung und Unterweisung ansprechen. Aber ja, man kann die Dinge nicht trennen. Die haben immer eine Connection miteinander. Also wichtig ist halt, wie gesagt, ich habe diese Dispositionspflicht. Ich muss sagen, was passiert. Da fällt mir jetzt auch gerade gleich, deshalb will ich es auch hier ansprechen, sonst vergesse ich es wieder. Also wenn ihr zum Beispiel im Unternehmen auch die Situation habt, dass ihr 2 oder 3 oder 4 oder sogar 5 Leute in dem Fahrzeug habt. Also ich denke jetzt zum Beispiel hier an Unternehmen, mit denen ich es auch schon öfter zu tun hatte, die Montage machen. Also zum Beispiel Fertighäuser verkaufen. Die schicken dann einen Montagetrupp los. Da hocken dann in so einem Mercedes Vario, wenn sie den noch haben, oder halt in einem anderen Fahrzeug, da sitzen 5 Mitarbeitende dieses Unternehmens. Da kommt das Thema Mehrfahrerbesatzung auf. Und für mich ist das eine Frage der Dispositionspflicht, deshalb spreche ich es hier an. Wenn ich nämlich gar nicht möchte, dass jemand, der in dem Fahrzeug sitzt, als Fahrer angesehen wird, ja, wie ist die Definition des Fahrers? Da müssen wir in Artikel 4 oder 561 gehen, da findet man irgendwo die Überschrift Fahrer. Und das sind nämlich alle Personen, die sich im Fahrzeug aufhalten und das Fahrzeug lenken oder es bereits gelenkt haben oder es in Zukunft lenken werden. Natürlich ist die Voraussetzung gewissermaßen, dass ich die entsprechende Fahrerlaubnisklasse besitze, dass ich das Fahrzeug auch führen kann. Und wenn es mit einem Fahrtenschreiber ausgestattet ist, sollte ich auch eine Fahrerkarte besitzen. Aber es kann ja sein, dass das alles zutrifft auf diese 3, 4, 5 Menschen, die da im Auto sind. Und deshalb habe ich da auch immer den Unterpunkt noch in den Schulungen oder halt, wenn ich dann die Unternehmen berate, dass ich sage, macht ein formloses Schreiben, ein Vordruck, wo ihr einfach schon mal dann nur noch mit der Hand am Arm ausfüllen müsst für die einzelne Person, dass diese Person, die sich hier im Fahrzeug aufhält, kein Fahrer ist nach Artikel 4, was ist Buchstabe Cäsar, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist egal, das muss man halt nochmal nachschauen.
Buchstabe C.
Ja, dass ich dann sage, diese Person sitzt zwar im Fahrzeug, ist aber nicht berechtigt, weil ich, der Dispositionspflichtige, der Unternehmer, es nicht möchte, dass diese Person dieses Fahrzeug führt. Und so kann ich dann im Moment der Kontrolle das direkt klären mit dem Kontrollbeamten.
Genau, also wir reden über die schriftliche Beauftragung, die wir ja auch aus anderen Bereichen kennen.
Ja, kann man auch so nennen, aber bei mir ist es ja eine negative schriftliche Beauftragung.
Ja, es geht hier in die andere Richtung, weil ich sage, er ist kein Fahrer eben. Ne?
Genau, aber das ist also auch ein Teil der Dispositionspflicht. Wer führt meine Fahrzeuge? Das muss ich eben auch regeln. Ja, expressis verbis oder halt indirekt, aber ich muss es irgendwie regeln. So, und dann...
Wichtig auch, ja, wo die Disponenten ja drüber nachdenken müssen. Solange nichts passiert, ist alles in Ordnung. Ich komme wieder auf den Punkt aus meiner Tätigkeit heraus, wenn ich also Gutachten schreiben muss für Gerichte.
Du darfst Gutachten schreiben, du musst nicht. Ja?
Bitte, okay, Korinthenkacker, ne? Okay, also ich darf ein Gutachten schreiben für ein Gericht, wo es vielleicht darum geht, warum Fahrer in dem Unternehmen ohne Fahrerkarte fahren oder andere Verstöße da sind, dann stelle ich für mich einmal die Frage, warum zieht ein Fahrer die Fahrerkarte, warum hat er diese Verstöße, die ich dann nun alle finde? Vielleicht macht er das deswegen, weil die Tourenplanung eben dementsprechend Schrott ist. Das heißt also, dann würde ich den Unternehmer anschreiben oder den Disponenten, je nachdem, wer mein Ansprechpartner ist, und sage, pass auf, dann schick mir doch mal deine Tourenplanung. Die möchte ich mir ganz gerne mal ansehen, um zu gucken, ob du die Tour so geplant hast, dass es für den Fahrer nach den rechtlichen Vorgaben überhaupt möglich gewesen ist, diese Tour zu fahren.
Genau, der Abgleich zwischen Theorie und Praxis sozusagen.
Ja. Nur, dass man mal drüber nachdenkt, was möglich ist. Es muss nicht passieren, aber einfach drüber nachdenken.
Ja, ich bringe auch noch einen extra Punkt ein an der Stelle, weil ich das auch immer wieder diskutiere, wenn es dann um diese Verstoßauswertung geht. Ja, das ist ja auch schon in vorigen Folgen ein paar Mal angeklungen. Aber da ist für mich auch ein ganz zentraler Punkt. Ich will ja immer sehen, wenn die eine Verstoßauswertung machen und das dann eben irgendwie dokumentieren, dass der Fahrer äußert, wie es zum Verstoß kam. Das ist für mich immer ein ganz zentraler Punkt. Und wenn mir dann, wenn das tatsächlich mal stattfindet und der Fahrer berichtet dann, ja, beim Kunden so und so, da dauert's Abladen immer 2 Stunden länger, als wir es vereinbart haben, weil die nicht in die Pötte kommen und da ist kein Personal und so, ja, dann heißt eben das auch für mich, also als Nebenaspekt, dann kann ich als Maßnahme ja auch mal auf diese Verstoßauswertung, auf diese Protokollierung draufschreiben, dass ich mal mit dem Kunden telefoniert habe und ihn mal gefragt habe, ob das denn immer sein muss und dass wir vielleicht mal unsere Prozesse hier ändern sollten. Ja, denn klar, wir sind Dienstleister und deshalb machen wir da ganz viel Blödsinn, was unsere Kunden uns abverlangen, vor allem als Frachtführer. Aber auch die Werkverkehrler sind da nicht gefeit davor, dem Kunden zu viel Serviceleistungen zu erbringen, jetzt mal aus rechtlicher Sicht. Aber das ist eben auch so ein Thema, ja. Es ist nicht immer der Fahrer, der schuld ist. Es ist sehr oft, wie gesagt, bei dir jetzt der Disponent. Oder eben auch der Vertrieb in dem Unternehmen, hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Aber es kann auch der Kunde sein, der meine Bemühungen sauber zu disponieren und sauber die Vorschriften einzuhalten torpediert, indem er sich eben das Recht herausnimmt oder so frech ist, mich warten zu lassen.
Mhm. Ja. In der 561 2006 im Artikel 10, wo wir uns gerade befinden, gibt es ja auch den Absatz 4. Da haben wir ja sogar auch verschiedene Bereiche, werden da ja angesprochen. Also Unternehmen, Verlader, Spediteure, Reiseveranstalter.
Ja.
Und dann geht das immer noch so weiter. Also auch da geht es ja um die Haftung. Ja, wer haftet denn für die Verstöße? Oder wer wäre denn möglich in der Haftung drinne? So müsste man sagen. Ja, also wir haben die rechtliche Grundlage dafür, dass wir also noch andere Ansprechpartner haben, die man hinzuziehen könnte.
Genau, also das ist ja immer das Thema, also der Hauptfokus bei der Regelung, die du jetzt gerade noch angesprochen hast, ist aus meiner Sicht die, dass ich einen Auftraggeber habe einer Beförderung. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann ja sagen, also ich bin jetzt der Auftraggeber einer Güterbeförderung, was weiß ich, ich sage, ich habe jetzt hier zwei Paletten Stück Gut. Dann kann ich sagen zu meinem Transportdienstleister, hey, wäre cool, wenn du die morgen abholst. Und noch cooler wäre, wenn du die in 3 Tagen am Ziel abstellst. Ja, und zwischen Beladeort und Entladeort liegen jetzt in dem Beispiel von mir aus 500 Kilometer. Das ist ja eine sehr offene Vorgabe, ja, des Kunden, was er gerne hätte. Sage ich aber, hey, die Ware muss um morgens um 8 Uhr geladen worden sein und muss dann um 14 Uhr am Ziel sein, am gleichen Tag, dann kann das bei 500 Kilometern nicht umsetzbar sein. Und das ist eben der Punkt. Also wenn ich sozusagen in die Tourenplanung eingreife als Auftraggeber, als Beteiligter, ja. Ein Beispiel, das ich tatsächlich auch mal hatte, war, ist jetzt das exotische Thema Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen. Also eine Schulklasse ist ins Schullandheim verbracht worden und der Lehrer, der den Auftrag unterschrieben hat für die Anreise und Rückreise und die Transporte dann noch dort, ja, der kannte sich wohl nicht mit Leg- und Ruhezeiten aus, beziehungsweise hatte der halt ein paar spezielle Vorstellungen, wie das Ganze zu laufen hat. Und das wäre dann, also wenn das so umgesetzt würde, beziehungsweise der Unternehmer, der dann den Bus einsetzt, aufgrund der Vorgaben des Auftraggebers hier, des Lehrers, gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstößt, dann wäre per dessen, was im Gesetz drinsteht, dieser Lehrer mithaftbar als Auftraggeber. Ja. Deshalb sollte man, also das ist noch der Tipp an alle, die Transporte in Auftrag geben, nur nach der ersten Variante,
wir über Schulung die ich angesprochen hatte. Schulungsangebot, Lenk- und Ruhezeiten für Lehrpersonal.
An allgemeinbildenden Schulen.
Ja, genau. Ja. Geile Idee.
Oh Gott. Also, ja, also bitte, wenn ihr was in Auftrag gebt oder wie gesagt, auch wenn euer Auftraggeber auf euch zukommt und eine Lösung haben möchte, die rechtlich nicht umsetzbar ist, dann sollte man ihm das sehr, sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Weil so geht's nicht. Also man muss, die Lenk- und Ruhezeiten sind Schutzgut, also in der Hierarchie der Schutzgüter sehr, sehr weit oben anzusiedeln und deshalb sollte es da kein Vertun geben.
Ja, aber manchmal muss man auch an den Fahrer mal wirklich rangehen und sagen, du, weißt du eigentlich, warum wir diese ganzen Spielregeln haben? Es ist wirklich schön, dass du dir so viel Mühe gibst, aber im Grunde geht es ja auch um den Schutz des Fahrpersonals. Also man hört ja auch schon die wildesten Sachen von den Fahrern. Ne? Ja. Sie haben es, glaube ich, auch noch nicht so richtig verstanden. Das ist um deren ja,
es
Schutz.
Gibt solche und solche.
Also wenn man jetzt sagt, während B- und Entladetätigkeiten stelle ich den Fahrtenschreiber auf Pause.
Ja, das war doch in der Schulung so, hat man das doch so gesagt.
Ja.
Kann ich dich nicht erinnern.
Ja.
Das war doch in der Schulung.
Ja, genau. Ja. Aber man muss sie mal darauf hinweisen, warum das alles so ist und welche Auswirkungen das auch haben kann. Auch so wichtig, ne? Junge, wenn du auf Pause stellst, dann kann das und das, das hat Auswirkungen auf deine Bezahlung. Was ist, wenn dir während dieser Tätigkeit was passiert? Er meint es ja eigentlich nur gut.
Ja, das ist ja immer meine Rede. Wenn ich die ganzen Themen von hinten her denke, wenn das Kind dann in den Brunnen fällt, wenn dann jemand zu Tode gekommen ist, dann werde ich ja peinlich befragt. Dann kommt die Staatsanwaltschaft und fragt mich, was haben sie da gemacht? Dann gucken die sich das an oder lassen das dann durch dich angucken und du gibst dann Hinweise, was hier an Schindluder getrieben wurde. Und klar, während man mit seinem Arbeitgeber sich noch auf einer freundschaftlichen Ebene bewegt, da ist, sind viele Fahrer, da bin ich ja immer wieder erstaunt, wenn ich dann die Berichte komme, ja, ich mache da halt 14 Stunden, ich habe da, ja, ich mache das, ich hinterfrage das auch nicht. Und dann sage ich immer, hey, aber du weißt schon, wenn du jetzt da 14 Stunden arbeitest und das jeden Tag machst und dich auch nie dagegen zur Wehr setzt und so weiter, dann wird es für dich vielleicht ganz schwierig, in so einem Worst-Case-Szenario da schadfrei rauszukommen. Ja, ich verstehe es nicht, weil dann in dem Moment ist man ja nicht mehr verheiratet miteinander und da ist man auch kein guter Freund mehr.
Ganz
da rettet jeder nur noch die eigene Haut. Und deshalb, also,
Also auch, liebe Fahrer, bitte, auch bei den ganzen Spielregeln, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind, wie gesagt, lass mal meinem Raum stehen. Aber worum geht es denn? Es geht doch auch darum, das Fahrpersonal zu schützen.
Das ist das oberste Ziel.
Das ist das oberste Ziel.
Ein Hauptzweck dieser ganzen Vorschriften.
Ja, und das ist irgendwo, wie gesagt, ganz fürchterlich. Und der Disponent, wenn sagen wir mal, der Fahrer würde diese Tätigkeiten, B- und Entladetätigkeiten, ich sag mal, innerhalb seiner Pause durchführen, auch hier wäre aus meinem Verständnis die Dispositionspflicht, sobald es auffällt, er muss reagieren und den Fahrer aufmerksam darauf machen.
Ja.
Das ist pass auf. Ich sehe, dein Arbeitstag besteht nur aus Lenkenpause.
Der Punkt, das sehen die ja nicht. Das ist ja das genau, was ich gerade zu dem Thema anmerken wollte. Ich war jetzt auch wieder in vielen Unternehmen unterwegs die letzten Wochen und es ist diese verfickte Verstoßauswertung, die dort gemacht wird, weil die sagt mir das natürlich nicht. Die sagt mir nicht, wenn der ein Arbeitstag hat von 13 Stunden, der zu 6 Stunden aus Lenken besteht und zu 7 Stunden aus Pause, dann sagt die Software, ja großartig, guck dir diesen tollen Fahrer an. Ja, und deshalb kriegt es ja auch keiner mit, weil es hat ja auch keinem, also ich mache das ja immer sehr dezidiert, dass ich mit den Leuten mich an ihren PC sitze und mit der Software mir das anschaue. Die wissen gar nicht im Zweifel, dass sie sich die einzelnen Tage anschauen können. Das hat denen noch nie jemand gesagt.
Deswegen bin ich ja irgendwann mal auf den Trichter gekommen und gesagt, ich nehme euch die Software weg, ihr macht das über... wir machen das, weil wir gucken rein und sagen dir, was falsch läuft. Und macht Sinn.
Ja, also da ist, wie so oft immer, liegt da in der Fläche, ja, jetzt nicht beim Einzelnen, der jetzt gerade hier zuhört, der macht das natürlich hervorragend, aber in der Fläche erleben wir da Dinge, wo man sich wirklich nur noch an den Kopf fassen kann.
Ja, da sind nur die uns nicht zuhören. Die machen es. Alle anderen, die uns zuhören, das läuft, hundertprozentig.
Ja. Also da noch auch ein wichtiger Aspekt, weil er auch hier gesetzlich nochmal angesprochen ist und ich habe das häufig, wenn ich eben mit Subunternehmern arbeite. Also ich bin entweder Frachtführer, mache natürlich einen Teil mit meinen eigenen Fahrzeugen, habe aber auch noch Subunternehmer drin, die Touren fahren oder ich bin auch im Werkverkehr zum Beispiel tätig, habe da auch noch Transportdienstleister drin, die zum Beispiel Transporte zu weiter entfernten Entladestellen machen oder für den Inbound, also für die Anlieferung zum Beispiel beauftragt werden von Handelsware etc. Also da denkt auch bitte dran, wenn ihr Subunternehmer beauftragt, macht mit denen ein Jahresgespräch. Das findet im Regelfall sowieso statt, weil es auch ständig um Preisverhandlungen und Ähnliches geht. Und macht in diesen Gesprächen mit den Transportdienstleistern immer einen Tagesordnungspunkt Fahrpersonalrecht, also Lenk- und Ruhezeiten. Und fragt euren Ansprechpartner bei diesem Dienstleister ganz explizit, wie sieht es denn mit den Lenk- und Ruhezeiten aus? Habt ihr aufgrund unserer Vorgaben, unserer Touren, was auch immer, Habt ihr da eine Herausforderung? Kommt es da zu Verstößen? Gibt es da Probleme? Müssen wir was anpassen? Und das macht man. Und ich empfehle das im Regelfall so, wenn man das Gespräch geführt hat, sei es physisch, per Videokonferenz, per Telefon, dann schickt man dem Ansprechpartner, den man da hat, noch eine schöne E-Mail hinterher und sagt herzlichen Dank für das Gespräch. War ja mal wieder nett, dass wir uns ausgetauscht haben. Und wir haben ja über die und die und die und die Punkte gesprochen. Und dann nehme ich da natürlich auch das Thema Fahrpersonalrecht mit auf und sage dann, ja, Sie haben ja gesagt, das ist alles im grünen Bereich, je nachdem. Ja. Da wird man es ja im Regelfall auch nicht sagen, wenn es nicht so ist. Aber egal, sichert euch im Zweifel ab, ja, weil es ist natürlich höchst, höchst, höchst selten, dass mal eine Haftung in die Transportkette rein, also in die Auftraggeberkette reinläuft. Aber wir sehen es zum Beispiel bei dem Thema Kabotageverstöße, wenn das BALM wieder Schwerpunktkontrollen macht und dort eben auf den Frachtbriefen immer wieder die gleichen Namen liest, was den Absender anbelangt oder den Auftraggeber oder den Empfänger. Das kann ja sein, dass auch der Empfänger der Absender ist. Blablabla. Also kümmert euch um das Thema und dokumentiert, dass ihr in die Transportkette hinein das Thema angesprochen habt und ja, dass eben, wenn es so ist, dass alles im grünen Bereich ist. Es hilft immer, wenn es dann mal zum Schwur kommen sollte.
Ja, genau. Okay.
Also, ich denke, zu dem Thema Dispositionspflicht, ja, müssten wir, wie gesagt, alles gesagt haben. Wir verlinken die Rechtsgrundlagen unten, dass ihr es nachlesen könnt, oder zumindest wisst, wo es dann steht.
Ja, wir werden ja auch in den nächsten Folgen immer wieder mal drauf zurückkommen und das nochmal ansprechen. Ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum.
Genau, aber wie gesagt, was einfach auch noch, was ich ja nur am Rande angedeutet hatte, also das Unternehmen ist verpflichtet zu sagen, was passiert mit meinem Fahrzeug und wer führt das Fahrzeug. Und deshalb sind da eben im Zweifel Entscheidungen mal zu treffen oder auch grundsätzlich darzulegen, was zu sein hat. Das ist immer ein Absicherungsthema, ja, weil dann kommt irgendwann die Frage auf, ja, wieso, wie konnte es denn sein, dass? Und wenn es dann Themen sind, die in diese Dispositionspflichtkontexte hineinfallen, dann sollte man das eben auch mal dargelegt haben. So.
Gut.
Dritter Punkt,
Dritter
Schulung
Punkt.
und Befähigung haben wir mal drüber geschrieben. Unterweisung.
Auch ein sensationelles Thema mal wieder. Haben wir ja auch,
Absolut.
glaube ich, schon immer wieder mal darauf hingewiesen in den vorangegangenen Folgen.
Ich bräuchte
Wir
mal
werden
eine
es wahrscheinlich.
Schulung.
Bitte?
Ich bräuchte mal eine Schulung.
Ja. Ich denke, wir werden auch in den zukünftigen Folgen immer wieder mal auf dieses Thema der Schulung kommen, weil es einfach auch so wichtig ist. Und in der Praxis sehr, sehr wenig passiert, beziehungsweise gar nichts passiert oder einfach immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Fahrer, das Fahrpersonal doch die Schulung nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz durchführen und das wäre doch völlig ausreichend.
Ja, genau,
Deswegen greifen wir es
dieses
jetzt nochmal auf.
Prinzip Gießkanne ist halt da das Problem meines Erachtens. Also immer wieder sehe ich das ja, die Fahrer werden einfach zur Fahrschule XY geschickt. Oder es das heißt einfach nur, ja, die kümmern sich da selber drum. Dann geht der eine halt an seinem Wohnort zu einem Schulungsveranstalter und der andere geht dorthin und so. Also ja, das ist immer das Problem. Die Wirksamkeit des Ganzen bei diesen berufskraftfahrerqualifikationsrechtlichen Schulungen ist natürlich zu hinterfragen. Und ja, steigen wir gleich ein. Der Artikel 33. Ja, ich glaube, fast jeder kennt das Thema Artikel 33 Schulung. Bietest du das auch an, Sascha?
Na klar.
Warum auch
Na
nicht?
klar, also bei mir ist es ja, bei mir ist es in meinen Betreuungsverträgen drin, weil ich gesagt habe, nur die Datenauswertung zu machen, das macht ja keinen Sinn. Also es gibt Mitbewerber, ich habe jetzt gerade einen neuen Kunden, die waren bei einem, der hat das auch angeboten. Da war es dann aber so, dass die da quasi nur die Datenauswertung geschickt hat, die Belehrungsformulare den Fahrern zugeschickt hat, die dann natürlich wieder unterschrieben werden mussten. Das macht ja keinen Sinn. Es geht ja nicht darum, die Belehrungsformulare wie doll und blöd rauszuschicken, sondern es geht ja darum, das, was da passiert, zu verändern, das Verhalten zu verändern.
Echt?
Darum geht es.
Ich habe gedacht, das reicht, wenn man da einfach gelocht, geheftet.
Ja, ich hatte mal diesen Gedanken.
Es ist der Hammer. Also, ja, was ich so da so sehe über die Zeit bei den Unternehmen, dir wird es genauso gehen. Da weißt du gar nicht, ob du gleich davonlaufen willst oder ob du jetzt wieder bei Adam und Eva anfängst, über das Thema zu reden. Meistens machen wir das Zweite, gell?
Ja.
Also, es gibt den Artikel 33, da steht drüber Verantwortlichkeit des Verkehrsunternehmens. Was heißt Artikel 33? Wir sind jetzt in der EU-Verordnung 165 2014, also die sogenannte Tacho-Verordnung. Da stehen ja die Pflichten drin bei der Benutzung und Bedienung des Fahrtenschreibers und so weiter. Da ist also das eigentlich ganz gut aufgehoben aus meiner Sicht. Das ist schon richtig verortet da. Und da heißt es dann, das Verkehrsunternehmen hat verantwortlich dafür zu sorgen, dass seine Fahrer hinsichtlich des ordnungsgemäßen Funktionierens des Fahrtenschreibers angemessen geschult und unterwiesen werden. Ich finde natürlich die Wortwahl hier sehr suboptimal, weil das Funktionieren des Fahrtenschreibers ist hier nicht das Thema, sondern das Bedienen und das Benutzen. Ist meines Erachtens sind die Begrifflichkeiten, die hier hätten drinstehen müssen. Aber es geht um das Benutzen und das Bedienen und nicht um das Funktionieren. Ja, wobei das Funktionieren natürlich auch wichtig ist.
Aber wir haben ja mit den Begrifflichkeiten haben wir ja eh, finde ich, sehr häufig Probleme. Auch hier könnte ich jetzt wieder hergehen und sagen, was ist denn angemessen geschult beziehungsweise angemessen unterwiesen? Auch da haben wir wieder unterschiedliche Auslegungen. Ich kann mich erinnern, dass in der ersten Spezialfolge mit Philipp ging es darum, wo er sagte, einmal im Jahr würde ausreichen. Ich meine, das irgendwie in Erinnerung zu haben, wo ich sage, naja, für mein Verständnis reicht es nicht.
Ja,
im Gegenteil.
Da rankt sich halt ganz viel Missinterpretation aus meiner Sicht um dieses Thema. Weil was hier ja nicht drin steht, hier steht ja nur was von regelmäßig.
Ja, was ist regelmäßig?
Noch nicht mal das.
Naja,
steht noch nicht mal
also
regelmäßig.
Wir sind jetzt ja gerade angemessen. Also
warte
im
mal.
Grunde müssen wir es nochmal aufteilen, sagen. Angemessen geschult so
ja.
Und regelmäßige Überprüfungen durch.
Ja, eben, die Überprüfungen, die müssen regelmäßig sein. Die Schulung ist überhaupt nicht mit einer Zeitkomponente versehen.
Richtig.
Und deshalb habe ich nämlich da auch immer, kriege ich einen ganz großen Hals, wenn ich dann bei einem Unternehmen bin und mir Unterlagen anschaue und mit denen kommuniziere über dieses Thema und heißt, ja, da kommt immer der so und so und der macht dann diese Artikel 33 Schulung. Und dann sage ich, ja, dann zeigen Sie mir mal, was Sie da die letzten 2-3 Jahre gemacht haben. Und das ist halt immer wieder das Gleiche. Also zumindest auf diesem Papier, das von den Fahrern unterschrieben wird, stehen immer die gleichen Sachen. Dann spreche ich auch mal mit einem Fahrer, ja, was macht ihr denn da? Ah ja, der macht halt die Grundlagen und die Grundlagen und die Grundlagen. Mhm. Und dann, ja, okay, und was hat er euch zu dem und dem erzählt? Und was ist da? Ja, nee, das ist ja zu speziell. Also das ist das, was mich immer am meisten aufregt, wenn man vor allem in der Situation, dass ich ja auch viele Unternehmen habe, die jetzt keine gravierenden Verstöße haben, sondern die Bedienfehler haben. Das wird ja das sein, was du ja auch im Wesentlichen beobachtest. Dass die Fahrer, wie sie die Fahrerkarte stecken, wie sie die Nachträge machen, wie sie das ganze Ding über den Tag hinweg bedienen. Das ist ja in vielen Fällen das größte Moloch an Unfähigkeit.
Genau, also ich sagte ihnen eigentlich immer, wenn ich diese Fahrunterweisung mache, sage ich, deine Lenkzeitverstöße, die sind mir eigentlich scheißegal. Ne? Also wenn du eine Lenkzeit hast von 4 Stunden 40, wie du hast eine Arbeitszeit von 10 Stunden 30,
ja.
Sage ich ihm, es ist mir eigentlich scheißegal.
Ja.
Das ist auch die Praxis. Wir werden auch nie auf Null kommen. Was mich persönlich immer interessiert, ist die Bedienung des Fahrtenschreibers. Denn wenn die nicht ordnungsgemäß ist, und die kann ja nur dann ordnungsgemäß sein, wenn der Fahrer weiß, was er für ein Gerät in seinem Auto hat. Das heißt also, ich muss auch den Bezug zu seinem Gerät, wo er mit arbeitet, das muss ich ja schaffen. Ich muss sicherstellen, dass du weißt, wie funktioniert dein Fahrtenschreiber in deinem Auto. Und darauf muss ich dich unterweisen. Und dann kriegen wir im besten Fall deine Bedienungsfehler weg und damit einen Haufen von Verstößen.
Ja, Ja, und noch, es geht ja noch drüber hinaus, es geht ja darum, was macht denn das Unternehmen, was macht denn der Fahrer? Ich muss doch auch darauf hin eingehen, was ist denn in dem Unternehmen der Standardfall oder bei diesem Fahrer? Also nur zwei Beispiele. Habe ich jetzt einen, der Stückgut ausliefert oder der im Werkverkehr irgendwelche Güter ausliefert an die Kunden? Das ist zum Beispiel ein Szenario. Oder habe ich jemanden, der mit Silo- und Tankfahrzeugen unterwegs ist, der lange Zeiten wartet auf die B- und Entladung, der Tankreinigungen hat, wo er auch wieder wartet und so weiter und so fort. Also ich muss doch auch sagen, was macht ihr denn und wie macht ihr das und was sind denn deine Optionen, was sind deine Möglichkeiten, eine saubere Aufzeichnung hinzukriegen und so weiter und so fort. Und dann sehe ich halt, jetzt waren sie wieder in der Artikel 33 Schulung, dann hat der Fritz da vorne 4,5 Stunden lenken, 45 Minuten Pause, 4,5 Stunden lenken, ja, dann
wie
kommt
in der
eine
BKF-Weiterbildung.
Da könntest du im Strahl kotzen, weil das ist ja auch Belästigung meines Erachtens. Also ich habe das so oft, dass ich Unternehmen habe, wo die Fahrer letztlich nur Bedienfehler haben, weil die aufgrund der Tätigkeit, wie die das machen, überhaupt keine Chance haben, A, gegen eine Lenkzeit zu verstoßen, also egal ob ein einzelner Lenkzeitblock oder eine Tageslenkzeit oder ja, wo die dann noch Schmerzen haben, ist das übliche Thema mit, ich habe jetzt mehr als 6 Stunden gearbeitet, bis ich die erste hinreichende Pause hatte und sowas, aber das sind dann 6 Stunden und 3 Minuten oder 6 Stunden, 5 Minuten. Ja, das ist überhaupt nicht der Punkt. So, und dann muss ich mir noch angucken, was machen die denn in der wirklichen Benutzung, in der Bedienung des Fahrtenschreibers falsch? Und dann muss ich nicht jedes Mal erzählen, dass man 4,5 Stunden am Stück lenken darf.
Genau.
Das ist einfach total an der Sache vorbei. Und deshalb, ja, ich will wieder niemand zu nahe treten, aber mich kotzt dieses Thema Artikel 33 Schulung einfach an, weil das nicht das ist, was der Gesetzgeber will. Und jetzt muss ich gleich weitermachen, weil dann kommt als nächste Aussage von den Verantwortlichen, wenn ich dann frage, ja, was macht ihr denn infolge von diesen Verstoßauswertungen, wenn da mal was drin ist, dann gucken die mich mit großen Kulleraugen an und dann irgendwann sagen sie, ja, im September haben wir ja Artikel 33 Schulung. Da sage ich, ja, aber jetzt ist Februar. Ja, aber dann machen wir ja was. Ne, sage ich, jetzt, heute, allerspätestens morgen ist eine Maßnahme zu ergreifen, ist dem Fahrer zu erklären, das und wie und warum und wieso und weshalb. Das ist doch der Punkt, das ist auch genau das, was hier drin steht in diesem Artikel 33 und was dann auch in den Anwendungshinweisen noch drin steht.
Also für mich ist es so, der Unternehmer wäre meines Erachtens dazu verpflichtet, er stellt einen neuen Mitarbeiter ein, einen neuen Fahrer stellt er ein und diesen Fahrer muss der erst einmal erst unterweisen. Das ist dein Fahrzeug, ich sage jetzt mal, das ist dein Werkzeug, in diesem Fahrzeug ist dieser Fahrenschreiber verbaut und der funktioniert so und so.
Aber auch
das
bitte,
wäre für mich,
wenn das ein Fahrer ist, der schon davor woanders gefahren ist, auf Basis dessen, was er dort aufgezeichnet hat, was er mitbringt auf seiner Fahrerkarte, da frage ich auch immer, ja, was machen Sie denn, wenn Sie einen neuen Fahrer kriegen? Ha, dann machen wir Onboarding und dann machen
ja,
wir
ja, da ist
das.
Der Schlüssel, los geht's.
Genau, und dann fährt er mit einem anderen und dann, ja, der Führerschein haben wir natürlich auch kontrolliert dann nach 3 Tagen, ob er einen hat. Spaß. Und
Ja,
und dann sage ich, ja, und habt ihr mal die Fahrerkarte ausgelesen und ich mal angeguckt, was, Hanoi, nein, da haben wir nichts gemacht. Und das ist in, ich sag mal, 90% der Fälle ist das die Aussage. Und dann, ja, gibt's ein paar, die wirklich fit sind und die sagen, ja, klar, den muss ich mir angucken, da muss ich mal schauen, hat der Bedienfehler, was macht der denn? Also das habe ich halt vor allem in den Situationen, weil ich ja dann schon viele Werkverkehrsunternehmen betreue, dass die halt Fahrer beschäftigen, die davor bei einem Frachtführer tätig waren. Und das ist halt einfach kulturell, sage ich jetzt mal allgemein, ein Unterschied zwischen diesen beiden Sphären. Also deshalb ja, auf Basis der Daten, die der schon erzeugt hat und das, was du gesagt hast, ist natürlich vollkommen richtig. Ich muss dann natürlich schauen, was mache ich und wie soll der das bei mir machen? Und das muss eine vollbleiche gleich am Anfang sein.
Und für mich ist es dann auch, jetzt könnten wir zum Auslesen gehen, ne, wo wir sagen, wir haben ja die Auslesefristen, wäre das ja auch eine Unternehmerpflicht, die ja rechtlich, ja, wir haben ja diese 28 Tage, was die Fahrerkarte betrifft und 90 Tage den Massenspeicher, ist für mich, passt das null.
Nee.
Also für
also
mein
in
Verständnis.
In seltenen Fällen, ja, wenn
ja,
einer
für
dreimal
mein
im Monat
Verständnis.
fährt, ja, und dann.
Ich empfehle täglich die Fahrerkarten auslesen. Da wird mir natürlich dann dieser Remote-Download helfen. So, dann habe ich tagesaktuelle Daten. Ich könnte sogar hergehen und sagen, ich kriege stündlich neue Daten. Finde ich ein bisschen übertrieben. Aber wenn täglich meine Fahrer oder die Fahrerkarten ausgelesen werden, ist alles in Ordnung. So, und die Massenspeicher empfehle ich einmal die Woche, weil dann kann ich sofort reagieren. Darum geht es doch. Also jetzt nehme ich mal den Fall, den Mitarbeiter, der heute neu angefangen hat. Ich habe ihn im besten Fall unterwiesen. Und dieses Onboarding war jetzt nicht so, dass ich sage, pass auf, der Frachtbrief liegt hier und da ist der Schlüssel und ab geht die Feuerwehr. Mhm. Sondern ich habe ihn wirklich unterwiesen. Was der Fahrer ja auch will. Ich merke das immer wieder. Also die Fahrer, die wollen das sogar, weil es ihnen keiner erklärt.
Ja, die wollen auch so in Ruhe gelassen werden. Ich will hier fahren, ich will hier keine Schulung. Ich will hier arbeiten.
So, und dann lasse ich den fahren. Also ich habe ihn unterwiesen, dann lasse ich ihn fahren. Dann lese ich mir seine, dann lasse ich ihn vielleicht eine Woche mal fahren, um zu gucken, was macht er denn so. So, dann hole ich mir den aktuellsten Datensatz und dann analysiere ich mal diese Fahrerkartendaten. So, und dann kann ich sofort wieder reagieren. Wenn ich jetzt sage, ich warte 28 Tage oder bei einer Gerätestörung, ich warte erstmal 90 Tage, was ist denn das für ein Stuss?
Ja, ne? Ich muss den ganz eng umarmen am Anfang. Ich muss den ganz eng mir anschauen und führen und gleich so
und?
Blödsinn ausmerzen. Ja, gleich am
genau.
Anfang den richtig auf die Pelle rücken.
Genau. Und somit, dann ist die Frage, was ist jetzt angemessen geschult, so wie es ja im Artikel 33 drin steht. Mhm. Ja, für mich ist angemessen geschult, indem ich also deine Verstöße nehme und das auf deinen Faden schaue, den du in deinem Fahrzeug hast. Und da zeige ich dir, wie es funktioniert.
Ja.
So.
Ja, für mich spiegelt sich die Angemessenheit meiner Maßnahmen immer darin wider, dass ich nicht unbedingt das Ziel erreiche, keine Verstöße mehr zu generieren, aber dass ich nur unterschiedliche Verstöße habe. Weil
genau.
Wenn ich halt merke, der hat bei der Bedienung Probleme, der macht immer wieder den gleichen Fehler. Das ist das, was für mich der Beweis ist, dass die Maßnahme nicht geeignet war und dass sie auch nicht, wie sie so schön heißt, angemessen war. Ja, der kann ruhig Fehler machen, aber es muss halt dann jeweils was anderes sein, was ich ihm noch nicht erklärt habe, sozusagen.
Ja, wie gesagt, nochmal, wir werden nie auf Null kommen, weil das
Nein,
in der Praxis
ist unmöglich.
Gar nicht möglich ist.
Nein,
so, aber die Bedienungsfehler, da müssen wir ran. Weil durch diese Bedienungsfehler, die da erzeugt werden, haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, aber ich erlebe es ja nun tagtäglich immer wieder, werden Zeiten erzeugt, das ist unvorstellbar. Und wir müssen immer drüber nachdenken. Wir haben nicht nur eine Lenk- und Ruhezeitverordnung, wir haben das Mindestlohngesetz. Und wenn der Fahrer eine tägliche Arbeitszeit von 33 Stunden erzeugt, dann muss ich mir die Frage stellen, wie kann denn das sein? Weil nach dem Mindestlohngesetz, wenn der Fahrer 33 Stunden gearbeitet hat, dann muss ich den auch 33 Stunden vergüten für diese Zeit.
Ja, definitiv.
So, und da müssen wir hin.
Ja.
Und meine Erfahrung ist wirklich, wenn man den Fahrern das vernünftig erklärt, dann sind die da auch für offen. Du musst es denen nur vernünftig erklären und denen nicht das 126. Mal sagen, du darfst nur 4,5 Stunden fahren, bevor du dann 30 Minuten Fahrtunterbrechung machst.
Ja. Also ich versuche es halt, ich habe da, wie gesagt,
ich habe jetzt gesagt 30 Minuten Fahrtunterbrechung, das war natürlich nur ein Witz, nicht, dass wir jetzt hier wieder irgendeine Beschwerde kriegen, dass das ja nun völlig falsch wäre. Also es war bewusst gesagt.
Ja, die Regeln kennen ja alle aus Artikel 3.
Ja, genau, die kriegen sie ja oft
genug. Die brauchen wir eigentlich gar nicht behandeln. Nee, aber Entschuldigung, ich will einfach nur mal klarstellen, wie sich's aus meiner Sicht hier, also was ich gerne hätte, die Welt, die ich mir auf an der Stelle vorstelle, sieht einfach so aus, dass wir keine Artikel 33 Schulung machen unter dieser Überschrift, sondern dass es die individuelle Behandlung jedes einzelnen Fahrers ist auf Basis seiner Kenntnisstände, weil ich bin auch der festen Überzeugung und das, ja, zeige ich gleich im Nachgang noch was dazu, habe ich einen Fahrer, bei dem ich in den Auswertungen feststelle, dass er keine Probleme hat, den Fahrtenschreiber zu bedienen, ihn zu benutzen, er auch das Funktionieren des Fahrtenschreibers versteht, dann ist es für mich ein Fahrer, den ich nicht über dieses Thema schulen muss. Nicht heute, nicht morgen und auch nicht in 10 Jahren. Wenn immer wieder in den Auswertungen rauskommt, er macht es richtig, er kann das, dann gibt's keine Notwendigkeit, irgendjemand zu schulen. Was ich dann sehe, und da haben wir auch eine Rechtsprechung schon 1988 hier vom Oberlandesgericht in Stuttgart, ich muss natürlich trotzdem dem Fahrer regelmäßig allgemeine Informationen, insbesondere über Neuerungen, über Änderungen, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Fahrtenschreiber im Einsatz haben, wenn wie durch das Mobilitätspaket neue Regelungen für ihn relevant sind, ja, aber zum Beispiel auch der Punkt, jetzt habe ich hier einen Fahrer, der fährt da um den Kirchturm rum Stückgut aus, dann hocke ich den in eine Schulung rein und erzähle ihm irgendwas über faire Zugregelung, ja, da könnte ich auch wieder durchdrehen, weil ich mir denke, warum erzählst du dem jetzt was über faire Zug oder über die Erfassung von Grenzübertritten? Der macht nie in seinem Leben hier bei dem Unternehmen einen Grenzübertritt. Das kann ja sein, der arbeitet in 5 Jahren woanders. Dann sollen sie ihm von mir aus was über einen Grenzübertritt erzählen oder über faire Zug, wenn sie Kombiverkehr machen. Aber das meine ich immer. Also ich muss doch gucken, dass ich mich mit den Themen beschäftige, die hier virulent sind, die hier überhaupt einen Niederschlag finden in dem, was das Unternehmen tut. So, jetzt sollst du weitermachen.
Ich würde noch eins gerne ergänzen. Du hattest eben gesagt, wenn in den Auswertungen festgestellt wird, dass da gar nichts ist, dann ist das für mein Verständnis, ich drücke auf den Knopf, bekomme jetzt, was weiß ich, das Belehrungsformular oder wie ich das auch immer nennen möchte. Da kann ja alles in Ordnung sein. Da auf dem Belehrungsformular kann ja alles in Ordnung sein. Es gibt gar keine Verstöße, weil die Software es gar nicht berücksichtigt hat. Ja, also ich muss schon mir die Datensätze ansehen, die einzelnen Tage des Fahrpersonals ansehen und gucken, wie ist denn seine Bedienung. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ungültige Fahrtunterbrechung, also Pausen kürzer 15 Minuten, sind ja im Belehrungsformular gar nicht dokumentiert. Also wenn das aber alles in Ordnung ist, dann bin ich auf deiner Seite und sage, okay, ich kann den Fahrer in Ruhe lassen und ich gebe ihm Informationen, wenn es etwas Neues gibt.
Genau, vielen Dank, dass du das gesagt hast, weil das denke ich natürlich innerlich immer mit, weil für mich gehört zu einer Auswertung nicht, also eine Auswertung ist aus meiner Sicht kein Verstoßprotokoll, das ist vielleicht der allerletzte Schritt, sondern für mich ist eine Auswertung, dass ich mir von jedem Fahrer einzelne Tage oder halt einfach im Runterscrollen die grafische Ansicht anschaue, was macht der, wie zeichnet der auf, welche Farbfolgen habe ich hier in meiner optischen Darstellung. Das ist für mich die Auswertung und nicht dieses blöde Verstoßprotokoll. Aber deshalb ist es super, dass du das nochmal angesprochen hast, weil so wie ich es gesagt habe, hätten wir es viel verstehen können.
So, von der Fahrerunterweisung, man muss jetzt auch nicht sagen, die muss jetzt stundenlang gehen. Nein, eine Fahrerunterweisung kann in 5 Minuten abgehandelt sein.
Ja, klar. Kurzes, kleines, also knackiges Problem.
Ganz genau. Ich gehe wirklich auf deine Punkte ein, die du falsch machst eventuell. Da gehen wir kurz drauf ein. Ich zeige dir, wie es besser geht oder wie du es richtig machst. Fertig, aus. Und ganz entscheidend, Dokumentation. Welcher Fahrer, welches Thema, welcher Fahrtenschreiber. Das wäre optimal. Und wenn du als Unternehmer alles richtig machen willst, empfehle ich auch, ich habe mal, als das mit Corona losging, so ein Fahrerhandbuch geschrieben, wo es um die Bedienung des Fahrtenschreibers geht, wo wirklich jede einzelne Schritte beschrieben sind. Das wäre natürlich optimal. Also die Frage ist immer, Unternehmer, was machst du zu diesem Thema? Machst du gar nichts? Ist es eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst? Ne? Also was machst du? Bist du bemüht, diese Probleme, die da sind, zu behandeln, abzuschalten, abzustellen, ja oder nein? Ganz wichtiger Punkt, denn diese Fahrerunterweisung, diese Dokumentation würde ich auch wieder, wenn ich ein Gutachten schreiben darf, würde ich anfordern.
Ja klar, das ist
müsste
ja
ich anfordern.
Ja,
also das ist nicht mal, weil ich da Bock drauf habe, sondern ich müsste das. Ich muss ja überlegen, was machst du denn?
Es ist ja gerade, wenn ich jetzt auch an Philipp zum Beispiel denke oder an alle, die halt den Unternehmen unter die Arme greifen in solchen Belangen oder auch dem Fahrer. Das ist jetzt egal, wer da das Objekt der Begierde ist. Ich muss ja entlastende Momente finden und ich muss ja gegenüber der Behörde, gegenüber dem Gericht argumentieren können. Und da gehört natürlich sowas ganz klar dazu. Ich meine, es kann natürlich auch gerade das Gegenteil beweisen, dass halt man das falsch gemacht hat oder keine Maßnahmen ergriffen hat. Und einen kleinen Nebenaspekt noch, weil der mir gerade eingefallen ist. Ich kann auch, finde ich, bei dem Thema Verstoßprotokolle, also wenn man die dann da nutzt, da kann man auch schon qualitative Unterschiede zwischen den Softwareherstellern feststellen. Also ich habe es vor kurzem wieder gesehen, ich nenne jetzt den Anbieter nicht, aber wenn ich dort das Verstoßprotokoll ausdrucke oder halt das PDF erzeuge, dann ist es nicht nur Tabelle oder halt irgendwie untereinander die Verstöße und dann Unterschrift Verantwortlicher, Unterschrift Fahrer, sondern da kommt dann eine ganze Seite mit ganz viel weißer Fläche, Begründung des Fahrers, wie es zu den Verstößen kam. Und dann die andere Hälfte von dem Blatt ist Maßnahmen, die die verantwortlichen Personen ergriffen haben. Ja, also die, wenn ich so eine Software einsetze, die weist mich schon mal direkt darauf hin, dass es mit dem Ausdrucken, Unterschreiben, gelacht, gelocht, geheftet nicht getan ist, sondern dass es ein Mehr braucht, ein intensives sich Auseinandersetzen mit dem Einzelfall. Das ist doch das, was eigentlich gewollt ist.
Ja, genau. Vor allen Dingen der Fahrer muss sich im Klaren sein, wenn er dieses Belehrungsformular unterschreibt.
Ja.
Ich nenne es jetzt einfach mal, das ist deine Abmahnung. Und auch hier, ja, rechtlich gesehen, muss der Unternehmer, ist auch eine Unternehmerpflicht. Ich hoffe nicht, dass es passieren wird, aber der Gesetzgeber fordert das im Grunde, dass der Unternehmer, wenn der Fahrer dieses Verhalten nicht abstellt, reagieren muss.
Ja.
Wie gesagt,
Ermahnung.
Ich kenne einen Fall, wo dann eine fristlose Kündigung ausgesprochen worden ist. Ob das dann nun nur deswegen gewesen ist, keine Ahnung, aber der Gesetzgeber.
Die Rechtsprechung ist hier vollkommen klar. Wir haben hier, ich glaube, Oberlandesgericht Düsseldorf. Ich habe es in meinen Foliensätzen immer noch drin. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat ganz klar gesagt, wenn ich einen Fahrer habe, der trotz mehrfacher Belehrung, trotz mehrfachen Maßnahmen, trotz dem Bemühen, das dokumentierte Bemühen des Unternehmens, ihn zu rechtskonformem Verhalten anzuleiten und anzuweisen und ihn zu unterstützen, nicht in der Lage ist, eine rechtskonforme Aufzeichnung herzustellen, dass dem zu kündigen ist. Das haben die, das ist ganz klipp und klar in dieser Rechtsprechung drin und es ist ja kein Amtsgericht oder sonst irgendwas, sondern das Oberlandesgericht. Also da kann man sich auch drauf berufen, auch wenn man dann nachher wieder die Auseinandersetzung führt vom Arbeitsgericht und dass der Arbeitsrichter dann wieder sehr arbeitnehmerorientiert ist. Aber klar, da haben viele Unternehmen schon unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, aber unsere Rechtsprechung gibt das Thema her. Und ja.
Ich empfehle den Fahrern, also kein Belehrungsformular zu unterschreiben, wenn sie nicht aufgeklärt werden.
Ja, das würde ich auch so handhaben. Also da muss.
Sag
da
mir,
muss
was du falsch, sag mir, was ich falsch gemacht habe. Ja, und wenn du das nicht kannst, dann nimm diesen Zettel und leck mich am Arsch.
Ja. Das bin ich ganz bei dir. Ja, also das muss das Unternehmen, der mir da gegenübersteht von Unternehmensseite, der muss mir erklären können, was habe ich falsch gemacht. Und wie gesagt, der muss auch von mir als Fahrer verlangen, dass ich ihm darlege, warum es aus meiner Sicht zu dem Verstoß kam. Ja, weil einfach nur zu sagen, komm, lass uns beide unterschreiben und dann machen wir weiter im Tagesgeschäft, das kann es nicht sein.
Tja.
Gut. Also auch zu dem Thema noch, gibt es in den Anwendungshinweisen was, also die Anwendungshinweise jetzt nicht zu den Fahrtenschreiberkarten natürlich, sondern wieder zu den Rechtsvorschriften, da findet ihr was im Punkt 4.16 und da wird im Endeffekt nur nochmal das bestätigt, was wir gerade schon gesagt haben, beziehungsweise gibt es hier eine Retrospektive so auf die Einführung der 165/14 im Jahr 2014, da ging nämlich unter Hashtag Aufschrei, haben sich da viele beklagt, dass sie jetzt diese Pflichten neu hätten, dass sie die Daten auswerten müssen und dass sie sich darum kümmern müssen. Also das war damals für uns zwei und für die anderen, die in dem Thema schon länger unterwegs sind, ein Anlass zum herzlichen Lachen. Ja, also dass der Unternehmer die Pflicht hat, sich um die Fahrer zu kümmern, um die Daten, die die erzeugt haben, um die Aufzeichnungen, dass er dafür zu sorgen hat, dass Recht und Gesetz eingehalten wird. Das war schon immer der Fall und so steht es da auch explizit nochmal drin.
Ja.
Ansonsten, wie gesagt, haben wir diesen Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart, dass Schulungsmaßnahmen grundsätzlich notwendig sind. Also nur, um es nochmal abschließend zu betonen, wir müssen schon regelmäßig im Sinne von mindestens einmal im Jahr mit unseren Fahrern hier was veranstalten und jeder Fahrer hat meines Erachtens auch das Recht, einmal im Jahr geschult zu werden und zwar nicht
allgemeine
nur
Sachen,
irgendeine
neue
blöde
Sachen.
Modulschulung, sondern wirklich was mit Substanz, was mit dem Unternehmen zu tun hat, in dem er tätig ist, ja, weil das erleben wir ja auch, dann ich mache Betonfertigteile, der andere befördert Papier, der dritte befördert Schüttgüter und alle hocken in der gleichen Berufskraftfahrer-Weiterbildung drin, dass da für die individuellen Belange des Fahrers in Zweifel nichts dabei war, sollte jedem klar sein. Und deshalb ist es eine Kernpflicht des Unternehmens, einmal im Jahr sich vor dem eigenen Betätigungsfeld mit den Themen auseinanderzusetzen und die Fahrer über individuelle Themen in Kenntnis zu setzen. So geht es im Endeffekt auch aus dieser Rechtsprechung hervor.
Ja, wie gesagt, ich denke, dass wir auch zukünftig immer wieder mal auf dieses Thema zurückgreifen werden, weil es einfach in der Praxis nicht umgesetzt wird, so wie man sich das vorstellt. Und wir müssen die Leute, die Fahrer, die Unternehmer, wir müssen sie dahin bringen, sich damit auseinanderzusetzen, ein Verständnis dafür zu bekommen. Warum das Ganze? Und welche Folgen kann es haben?
Ja.
Da denken wir ja nicht, oder da wird ja nicht drüber nachgedacht, dass dann auf einmal vielleicht die Zollkontrolle da ist, eine Mindestlohnprüfung macht und wir auf einmal über ein hohes sechsstelliges Bußgeld sprechen müssen, weil der Fahrer den Fahrtenschein nicht ordnungsgemäß bedient hat.
Ja, das vom Ende her denken ist für viele da sehr schwierig, weil man halt, das machen wir schon immer so.
Ja, es leben viele noch in der Vergangenheit, ne?
Genau.
Wo es wirklich auch kein Schwein interessiert hat.
Ja.
Nur das ist eben nicht mehr so. Wir sind eben weiter und früher hat die Polizei auch mit Pfeil und Bogen geschossen, das machen die ja auch nicht mehr. Und deswegen müssen wir die Leute einfach dahin bekommen und ein Verständnis bilden, dass sie ein Verständnis dafür bekommen.
Genau.
Ja.
Gut, wir würden uns freuen, wenn ihr Positivbeispiele habt, wenn ihr Negativbeispiele habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, schreibt uns an kontakt@tachocast.de.
Ja, mich würde interessieren, wie es bei den Zuhörern in deren Schulung aussieht, in deren Unternehmen, was da gemacht wird. Das fände ich spannend, wenn wir da mal eine Rückmeldung bekommen würden.
Die zwei weltfremden Vögel aus dem Podcast.
Ja.
Ja. Vorstellungen, die nicht umgesetzt werden.
Okay. Ansonsten so, eine Sache habe ich jetzt.
Ja,
noch.
Genau.
Ah, ich freue mich wie Bolle. Und zwar haben wir in der nächsten Folge zwei Spezialgäste. Und zwar geht es darum, dass wir als Spezialgäste haben den Manuel Feigl. Der Manuel Feigl, der in den sozialen Medien sehr aktiv ist, bei TikTok, bei Facebook und so weiter und so fort. Ein Kraftfahrer, ein leidenschaftlicher Kraftfahrer. Auch bekannt aus der Serie Asphalt oder der Dokumentation Asphalt Cowboys. Und mit dem unterhalten wir uns, mit ihm und seiner zukünftigen Frau, der Christina Franke. Die haben wir dann in der nächsten Folge. Und ich bin mega gespannt. Mhm. Wir werden dann so ein bisschen mit ihm aus der Praxis uns mal unterhalten. Ich freue mich.
Ja. Ja, wir haben es noch nicht konkret abgestimmt, über welche Themen wir sprechen werden. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir halt so aus dem Fahrerarbeitsalltag heraus uns mal über auch das Thema, was wir letztlich heute auch hatten, also über so, was mache ich, wenn was daneben geht, wenn was schief läuft, wenn ein Ereignis stattgefunden hat oder ein Verstoß in Anführungszeichen im Raum steht, was kann ich da machen? Das, glaube ich, wäre mal ein spannendes Thema.
Ja, wir werden schon was finden.
Aber die werden sicherlich viel Input für uns haben. Und da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir nicht nur wir zwei uns auslassen, sondern dass wir ein bisschen die Praxis noch stärker mit reinbringen von der Straße.
Ja, also Manuel, Christina, wir freuen uns wie irre. Wird bestimmt witzig werden.
Ja, auf jeden Fall.
Okidok.
Ansonsten die kontakt@tachocast.de habe ich schon angesprochen. Kommt gut durch die kalte und dunkle Jahreszeit und wir freuen uns auf das nächste Zusammentreffen in 14 Tagen.
Alles klar. Mach's gut. Bis bald.
Jo. Ciao, ciao.
Tschö. Das war der Tachocast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla. Changes for a better future. Jetzt informieren unter jorla.de.